Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Der Funk, der hat es irgendwie für uns unterschlagen. Das ist, glaube ich, das letzte Mal auch schon gewesen, wo wir das Intro gespielt haben. Naja, wieder mal gerade Welt unter da in dem Rechenzentrum irgendwo in, weiß man nicht wo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Hackerfunk, Episode 54 sind wir schon. Wir werden langsam alt. Und das Mal kommen wir mal wieder aus der Konserve, sprich aus dem Keller vom Radio Lore, aus dem Studio 2, wo alles fast gleich ist, aber doch nicht so ganz. Und darum müssen wir da mal schauen. Zum Beispiel startet der CD-Player nicht automatisch, sondern man muss ihm noch einen Schub geben. Ja, no. Das wird schon irgendwie klappen. Und selbst wenn nicht, dann schneiden wir das einfach ganz frech vorher raus, zensieren uns quasi selber. Wir, das sind wie immer zuerst mal ich, der Esel voraus, der Fenty und mein hochgeschätzter Co-Moderator, der Xtaran.
Hallo, ich bin auch da.
Das ist sehr schön. Ja, und du machst ja heute an dem Tag, wo wir gesendet werden, wo wir live gesendet werden auf Radio Lora, machst du mal wieder einen auf Wandernieren. Wo bist du denn im Moment?
Ja, ich bin momentan in Brüssel auf der FOSDEM und die eigentliche Veranstaltung ist jetzt schon um, aber wahrscheinlich sitze ich mit irgendwelchen Debianern und gehe einen trinken oder futtern oder sonst was.
Genau. Wer sagt denn, dass man TARDIS braucht für Zeitreisen? Ein normales Radiostudio langt doch auch schon. Ja, womit wir gerade schon mit drin wären bei den Terminen, was steht denn demnächst an, jetzt abgesehen von der FOSDEM, wo ja jetzt eben schon um sie wird?
Nein, noch nicht ganz. Also morgen wäre ja auch noch was, aber also die geht aber jetzt noch auf die Schnelle von der Schweiz nach Brüssel fahren, ist vielleicht ein bisschen kurzfristig. Könnte aber knapp werden. Man muss ja nicht ganz so weit fahren. Wer werktags ein bisschen Zeit hat, es gibt in Genf jetzt kommenden Montag und Dienstag die Open Source Now 2012. Ja, eben 6. und 7. Februar, das müsste Montag und Dienstag sein.
Ja, dann schau mal schnell. Erzähl du mal weiter.
Ja.
Ich war mal schnell allein mit ihm.
Also, dann hätten wir sonst noch den deutschen Perl Workshop 2012 in Erlangen. Also, es geht nicht um die Sprache Erlangen, es geht um die Sprache Perl. 5. bis 7. März 2012. Dann ganz wichtig.
Das ist ja am Montag bis Mittwoch.
6. bis 7. Das sind aber nur. Egal. Erlangen. Ja, das kommt hin. Der ist auch unter der Woche, aber da kostet es auch ein bisschen Eintritt und man kann es aber, glaube ich, auch beim Arbeitgeber wieder reinholen, wenn man sagt, man lernt da was oder so.
Kommt auf den Arbeitgeber drauf an.
Auch wieder wahr. Chemnitzer Linux-Tage, ganz wichtig. 17. und 18. März in Chemnitz, wer wundert's?
Yay, die Perle des Ostens! Ah, ich kann das nicht so.
Es hat gereicht.
Aber wir sind auch dort, natürlich. Ich eher so als Tourist, während du ja da irgendwie voll eingespannt bist, gerade beim Debian-Stand.
Ja, vor allem mit Vorträgen.
Und mit Vorträgen?
Ja, so zweieinhalb.
Okay.
Einen mit Frank und zwei allein.
Frank Hoffmann.
Genau.
Haben wir ja schon mal in der Sendung gehabt. Er wird das Jahr irgendwann auch noch, Juni oder Juli, muss man anschauen, wenn wir abgemacht haben, wird es noch irgendwas geben.
Genau, da wird vor das Mikro gezerrt.
Nein, ich glaube, so schlimm ist es nicht, dass man mit dem Herz zerren.
Jo. Eine Woche später, Augsburg, Linux-Infotag.
Dort werden wir ziemlich sicher raus sein.
Ja, schöne kleine Veranstaltung, nur einen Tag, aber trotzdem sehr nett und familiär.
Wir müssen einfach schauen, der Grieche, wo wir das letzte Mal gesehen sind, nachher, der hat irgendwie nicht so recht, der hat ein Performance-Problem gehabt. Ja, er ist vor allem nicht Pacific Complete. Ich glaube, der Pacific hat wirklich da sein Zeugs nicht bekommen.
Ja, irgend sowas war da.
Nicht sehr schön, aber ja noch. Sagen wir es mal so, es hat noch Raum für Verbesserung gehabt.
Genau, ja. Positiv Ding.
Genau.
Nochmal eine Woche später und wieder in Belgien gibt es eine Veranstaltung, das hat uns, glaube ich, Carsten in der letzten Sendung erzählt, die Linux Open Administration Days in das 31. März bis 1. April. Load, kurz gesagt. So irgendwie eine Sysadmin-Event. Mhm. Und
oh, was? Sysadmin, da fällt mir was ein, aber ich muss schnell nachschauen.
Ja, ich rede so lange mal weiter. Wir sind dann wieder zurück in Basel, wieder eine Woche später, 6. bis 9. April, na gut, anderthalb Wochen. Da ist nämlich das Easter Hack, dieses Jahr in der Schweiz, in Basel eben. Organisiert von den hiesigen Chaos-Treffs. Da werden wir vermutlich auch vorbeigucken. Wobei, das ist Ostern, da gibt es immer kiloweise Veranstaltungen. Und wir müssen auch schauen, wie wir unseren Hackerfunk unterbringen, weil der ist nämlich auch an Ostern, vermutlich. Oder fällt der aus? Weiß ich nicht.
Ja, wenn wir am Easter Hack sind, dann wird vermutlich werden wir da auch aus der Konserve kommen.
Oder macht Lora irgendwelche Osterspezialsendungen?
Nein, ich glaube nicht. Lora ist überreligional.
ja.
Also wenn, dann übernehmen halt, jetzt hätte ich fast Antichristen gesagt, nein, um Himmels Willen. halt die Leute, die nicht irgendwie an 2000-jährige Märli glauben, wo irgendwer an einen Baumstamm genagelt worden ist. Ja, Religionen gibt es ja viel.
Genau.
aber was Ostern ist das Jahr am 8. April?
Also ich habe irgendwie so, ja, so genau, Ostersonntag ist der 8. April.
Okay, in der Woche drauf, am 12. April, ist noch das Swinog-Meeting. Swinog, das ist Swiss Network Operators Group. Die treffen sich da, wenn es sich nicht ändert, auf dem Gurten. Berner Hausberg. Üblicherweise gibt es dort einen Vortrag rund um das Thema Networking, also sowohl technische als auch eher politische. Es wird, wenn mich nicht alles täuscht, auch eine Podiumsdiskussion geben, wo, also das letzte Mal, als ich war, hat es eine Podiumsdiskussion gegeben, wo auch Leute vom COBIC dort gewesen sind, also die Internetpolizeistelle, die gegen Kinderpornografie will ansurfen. Also wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen etwas mit Internet und so zu tun hat, dann kann das durchaus interessant sein. Man muss sich allerdings anmelden. Link gibt es auf www.hackerfunk.ch. Ja. Die Anmeldung ist bis jetzt, glaube ich, noch nicht offen. Mhm. Den auf jeden Fall verlinken.
Ja, und kurz drauf sind wir dann auch schon bei diesem Horrorwochenende.
ja, wenn man sich müsste klonen.
Genau, weil.
Oder beamen. Irgendwas so.
Ich habe hier irgendwie 5 Veranstaltungen, davon mindestens 4 für Hacker. Interessant.
Mhm.
Oder zumindest Computerfans. Fangen wir mal an. Also das Ganze ist, na, ich mach's Datum mal zuerst. Das ist irgendwie so 27., 28., 29. April. Ende April, das letzte Aprilwochenende.
Eben, und wer hat gesagt, Weltuntergang sei im Dezember 2012?
Ja, das ist, glaube ich, eher, naja, egal.
Also 28., 29.
April. Letztes, ja. Aprilwochenende. Da ist die Unfug, das Unix and Friends User Camp in Furtwangen. Schwarzwald?
Unfuck.
Unfuck.
Hm. Wird vom Unfug.
Genau, von der Unix and Friends User Group oder so. Dann sind die Grazer Linux-Tage am 28. April. Also es ist nur ein Tag, aber sie heißen so. Dann ist die UboCon, die Ubuntu-Konferenz, die deutschsprachige, in Zürich, in Winterthur. Aber beim Zürcher Lehrbetriebsverband ICT in der Zürcher Straße in Winterthur.
Zürich Nord.
Ich dachte, das sei im Westen, aber egal. Winterthur? Osten. Anderes Westen. Nord-Osten. Du weißt schon.
Ja, naja.
Anderes Links.
Ja, Winterthur.
Dann für uns ganz wichtig, zumindest wir sind dort, trotz der großen Auswahl, wir müssen uns irgendwie entscheiden, wir sind am Vintage Computer Festival Europe, wie jedes letzte April-Wochenende im Jahr, also in München. Ja,
entweder sind wir dort oder wir müssen einfach ein Jahr lang oder noch länger vom Raufzahn das Jammer anhören, wir seien nicht rum und das geht doch nicht und was wir denn für Kollegen sagen.
So ungefähr.
Außerdem will man ja wissen, was es Neues Altes gibt.
Immer diese Verpflichtung. Gut, dann machen wir mal einen Sprung mitten in den Mai rein. Rund um Auffahrt ist das Lookcamp 2012, dieses Jahr an der Flensburger Förde, direkt am Wasser, also Badehose einpacken.
Nee.
Okay, den Gag lassen wir, den hatten wir schon in der letzten Sendung.
Es gibt genau ein Bild auf dem Web, wo ich Badehose anhabe und ich denke, das langt nicht. Und okay. Nein, das verlinke ich nicht, das könnt ihr selber suchen.
Und dummerweise mal wieder was parallel, nämlich die SIGINT in Köln. Das ist so die, ja, was ist das? So die mehr politisch-philosophische Veranstaltung vom CCC.
Ich verwechsel das immer mit der SIG Graf.
Ja, das ist mir auch schon passiert. Da mögen uns die Leute auch gern korrigieren, wenn wir das jetzt falsch erklärt haben. Aber SIG Graf ist definitiv was anderes. Und eine Woche später, 23. bis 26. Mai, Mittwoch bis Samstag ist das, ist der Linux-Tag in Berlin, auf dem Messegelände wieder. Und mitten im Linux-Tag ist auch noch Handtuchtag. Mal gucken, wie viel da mit Handtüchern rumlaufen an dem Tag. Das ist am 25. Mai, der Freitag.
Welchen Douglas Adams sein Geburtstag?
Bin ich mir nicht mal so sicher, ob es der wirklich ist.
Geburtstag oder der Todestag?
Irgend sowas, ja.
Naja. Jedenfalls, gut, man sollte eigentlich sowieso immer sein Handtuch dabei haben.
Genau. Und
wissen, was ist.
Mindestens das.
Ja.
Meins
ist der Wäsch.
Meins hängt zu Hause in der Badezimmertür. RMLL.
RMLL.
Rencontre Mondiale de Logiciel Libre. In Genf dieses Jahr. Hat mir auch ein Genfer am Telefon bestätigt, ich hätte das dieses Mal richtig ausgesprochen, also wo ich mit ihm telefoniert habe, aber egal, ja. Also irgendwie sollte ich es langsam drauf haben. 7. bis 12. Juli 2012, dummerweise parallel zur DepConf in Nicaragua, aber gut, das ist auch weit weg. Und dann hätten wir noch die Demo-Days, die Bünzli in Olten. Das wäre 31. August bis 2. September. Jetzt sind wir schon langsam relativ am Jahresende, weil da stehen noch nicht so viele Termine fest. Also Frostcon steht zum Beispiel noch nicht fest. Die ist auch irgendwann im August. Hoffentlich nicht parallel zur Bünzli.
Hoffentlich nicht.
Daumen. Und dann hätten wir eigentlich nur noch einen Termin, nämlich den Blit. Der steht schon fest. Der ist wieder am 3. November, also erstes Novemberwochenende in Potsdam an der Uni. In, habe ich vergessen, wie die Bahn.
Brandenburg.
Ja, Brandenburg, über die S-Bahn-Haltestelle, egal.
Griebnitzsee.
Griebnitzer See, genau, danke.
Griebnitzsee.
Ich war mal bei Greifenwald, aber so anders.
Nein, Griebnitzsee.
Griebnitz, ohne R, okay.
Ja.
Gut, und dann sind wir eigentlich auch durch, weil...
Open Rhein-Ruhr ist noch nicht angekündigt.
Habe ich jetzt vergessen nachzugucken, aber das letzte Mal, wo ich... Moment.
Schnell hin.
OpenRheinRuhr.de.
Surf, nur das Bit und dann ist...
12. und 13. November im... Industriemuseum in Oberhausen wieder. Schön.
Juhu!
Ein Pott voll Software.
Dort werden wir wahrscheinlich auch dabei sein, denke ich mal.
Ja, denke ich auch.
Okay, mal einen Ferienzettel ausfüllen. Musik. So, dann...
Musik.
Nein. Sind jetzt eh schon irgendwie bald eine Viertelstunde am Schnorren. Das spielt ja keine Rolle mehr. Noch ein Hinweis in eigener Sache, nämlich auf der Hackerfunk-Webseite kann man seit neuestem Kommentar hinterlassen. Ich bin immer noch ein bisschen umexperimentieren mit Spammer abhalten. Also ich habe schon zwei Kommentare gehabt von einem Spammer, der hat seine Pillen verkaufen auf Englisch. Und ich habe jetzt die Abfrage ein bisschen umgeändert, dass man sie muss in Klartext schreiben und zwar auf Deutsch und sie tut es besser. Aber allerdings hat auch sonst noch niemand gross Kommentar geschrieben. Also, sie sind herzlich eingeladen, dort mal ein bisschen Feedback zu geben. Am liebsten on-topic zur Sendung. Ja, www.hackerfunk.ch. Es ist einfach jeweils bei der MP3-Ausgabe von der Sendung, dort, wo die Shownotes sind. Weil, es gibt ja auch noch die OG-Version für die Leute mit OG-fähigen Player. Weil OG-Hören macht sexy. So, jetzt machen wir aber zuerst mal noch ein bisschen Musik. Und zwar habe ich da parat gelegt, weil es heute passend zum Thema, es geht heute um Hardware und Hardware-Besorgen für Linux, was man da muss beachten.
Also nicht, wie man Sorgen für Linux bekommt, sondern wie man sie verhindert.
Ja, genau, also wenn man Hardware kauft, wo dann auch mit Linux funktioniert und wo man dann auch kann Freude haben daran. Und zwar haben wir ein Stück von Old Slush, immer ärger mit dem Verstärker. So, dann muss ich jetzt da zuerst mal so und da muss ich noch drücken. Und dann...
Kommt nichts.
Dann kommt nichts. Es wäre der letzte CD-Player gewesen. Na gut, drücken wir mal hier.
Hinter dieser Bühne.
Na, das klingt doch gut. Und wir hören uns in ein paar Minuten wieder.
Für unsere Wut. Du schaust dich um, was man hier so mitnehmen kann. Doch der Verstärker, der gefällt dir schon ganz gut. Dummerweise gehört er dir nicht. Doch das ist dir relativ egal. Nach 823 BGB mit vorsätzlicher Absicht handelst du unerlaubt und illegal. Du machst einen riesen Ärger mit dem Verstärker. Einfach weg. Mal ganz offen, warst du besoffen? Oder bist du einfach nur der letzte Dreck? Jetzt hast du ihn und nimmst ihn mit nach Haus und machst viel Lärm, alle Nachbarn rasten aus. Dann hebst du dir den Bruch wegen dem hohen Gewicht. Nur Gutes bringt so Diebstahl eben nicht. Bis zum Anschlag drehst du auf und wirst bald taub. Mit der Zeit gelangt ins Innere der Staub. Du hechelst wilder neben deiner Kleptomanie. Peinigt dich auch noch ne Hausstauballergie. Jetzt hast doch du den Ärger. Verstärker, ist gut so, geschieht dir recht. Wir fordern wieder, gib ihn uns wieder. Vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen schlecht. Ja, dieser Ärger mit dem Verstärker. Auch heute sind wir noch entsetzt. Wir haben immer noch keinen Schimmer. Strophe nicht ganz wahr. Wir finden es schon dreist und sonderbar. Wenn du denn gut leben kannst, trotz deiner Gier, dann mach so weiter, bitte, er ist dir.
Old Slush sind das gewesen mit Ärger mit dem Verstärker und heute ein bisschen podcastiger als auch schon. Ihr hört den Hackerfunk, Ausgabe 54, hier auf Radio Lora. Oder als richtiger Podcast, so im Nachhinein, als MP3 oder OG. Wir haben heute ein Thema, das ja, plötzlich kann aktuell werden, wenn die alte Hardware entweder so langsam in den letzten Zügen liegt. Die Harddisk macht komische Geräusche, der Lüfter dreht nicht mehr so richtig, chattert. Ja. Oder aber es dreht sich gar nicht mehr und es ist vorbei und es muss ein neuer Computer her. Und hätte auch gerne natürlich etwas, das mit Linux funktioniert. Das Dümmste, was ich machen kann, ist einfach mal einfach in den nächsten Laden und sich irgendwas posten. Und wir wollen euch da mal ein paar Tipps geben, auf was man muss achten, wenn man sich informiert.
Ja, das Erste, was man mal wissen sollte, ist, was brauche ich denn eigentlich für einen Rechner? Weil davon hängt auch so ein bisschen ab, wo man schauen sollte, was man machen sollte im Voraus. Im Großen und Ganzen ist uns aufgefallen, also wenn man einen großen Server kaufen will, zum Beispiel für die Firma, geht das ganz anders, als wie wenn man zum Beispiel irgendein Netbook haben möchte, das man immer unterwegs mit dabei hat, wo jederzeit einsatzbereit ist. Und entsprechend großer Server ist meistens relativ einfach, weil einerseits die meisten Serverhersteller schon drauf schauen, dass Linux drauf tut. Die meisten Händler auch, oder die guten Händler, sagen wir es mal so, auch wissen, welches Linux oder wie neu das Linux sein muss, damit es auf dem Server läuft. Insofern ist da zumindest meine persönliche Empfehlung, Händler des Vertrauens fragen, beziehungsweise ihnen sagen, man möchte auf dem Server die und die Distribution laufen lassen, das und das sollte drauf tun. Und wenn er das nicht garantieren will, dann ist es vielleicht doch nicht der Händler des Vertrauens.
Ja, dann sucht also, man sich besser in andere.
Ich habe meinen, ich will jetzt aber keine Werbung machen.
Ich habe auch einen, also jetzt
einen anderen.
Beruflich.
Genau. Und wenn ich dem sage, es soll ein Debian Stable drauflaufen, auch wenn das jetzt schon irgendwie anderthalb Jahre alt ist, dann weiß ich, dass ich einen Server kriege, wo es Debian Stable draufläuft. Und wenn nicht, dann wird halt das Teil, was nicht damit tut, ausgetauscht.
Ja gut, da haben wir jetzt bei uns in der Firma, wir benutzen hauptsächlich Red Hat Enterprise Linux. Das ist eigentlich nebst SUSE das Linux, wo die grossen Hardwarehersteller, also jetzt Dell, IBM, HP und so,
drauf schauen.
Das, ja, wenn man sagt Linux, dann nachher fragen sie zum Teil, welche Distribution, wenn man dann sagt Red Hat Enterprise Linux, dann ist eigentlich alles klar, das läuft. Das andere, was bei Red Hat zum Beispiel aber auch ist, wenn man jetzt irgendeine komische Hardware hat und man einen Servicevertrag hat mit denen, das kostet ein bisschen Geld, dann kann man, oder wenn es auch Bugs hat oder so, dann kann man denen das auch sagen, könnt ihr bitte dafür sorgen, dass es da eine Unterstützung gibt, treibermäßig oder so. Ich weiß nicht, wie weit das geht, ich kann es jetzt noch nie mehr in Anspruch nehmen, dass sie effektiv haben müssen, irgendwelche Treibereien programmieren oder flicken.
Ja. Ja, und ich habe halt einen Händler, der mir die Rechner, auch die Server, nach Wunsch sozusagen zusammenbaut, schaut, dass alles sauber zusammen funktioniert und eben auch darauf schaut, dass er dafür Hardware verwendet, so Mainboards, Steckkarten, Gehäuse, was auch immer, die mit dem Linux, das ich gern drauf fahren möchte, nachher auch tun.
Also die baut sie selber.
Genau, der baut zusammen. Sie selber.
Ja, wir haben halt hauptsächlich Ware von der Stange, wobei auch dort gibt es, also wir haben verschiedene Modelle von dem Hersteller, ich sage jetzt keinen Namen. Und dort, also was die Unterstützung für Linux ist eigentlich meistens kein Problem. Es ist mehr so, welche Komponenten passen wo rein. Jetzt gerade irgendwie RAID Cache Akkus und so Sachen. Da gibt es zum Teil, dass das nicht alles überall hier passt.
Ich meine, im Großen und Ganzen ist der Serverbereich ja auch der Bereich, in dem Linux am stärksten verbreitet ist, sagen wir es mal so.
Allerdings, ja. Gibt es überhaupt noch irgendeine Firma, wo Server herstellt, Server-Hardware herstellt, wo Linux nicht drauf läuft?
Ja. Zumindest gibt es ab und an mal noch irgendwelche Komponenten, die Probleme machen.
Ich meine, Apple haben es ja aufgegeben, irgendwie im Serverbereich Fuß zu fassen.
Ja, gut, aber da hätte ich auch nie in Linux drauf versucht, laufen zu lassen. Egal.
Mir kennt sowas gar nicht erst im Serverraum.
Wenn es Probleme gibt, dann ist es meistens irgendwo im Bereich RAID-Controller, Netzwerkkarten, oder irgendwelche ganz exotische Spezialhardware, aber.
Ja, also, wobei, das kommt meistens auch nicht einfach so gerade auf den Stangen über. Also, das ist zum Beispiel ein Fax-Server, wo eine Faxkarte drin ist, dass man die separat muss kaufen. Das ist einfach so. Und dann kann man sich aber auch entsprechend informieren, ob die Karte von Linux unterstützt wird. Also mein Geheimtipp da ist Icon Diva Karte. Die gibt es sowohl für Analog als auch für ISDN. Die funktionieren problemlos. Respektive ja, mit Red Hat habe ich verschiedene Versionen durchprobiert. Red Hat Enterprise Linux 32 und 64-Bit. Und dort hat der Treiber irgendwie wirklich einen Puff gemacht, dass es zum Teil sogar einen Kernel Panic gegeben hat. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist fertig, jetzt installiere ich es Debian. Und mit Debian funktioniert es. Und die Büchse, die läuft, da sind es ist wie viel? Jedenfalls mehrere Telefonleitungen dran, wo Fax reinkommen und dann entsprechend per Mail weiter als PDF verschickt werden. Die Büchse läuft einfach.
Ja. Das letzte Problem, das ich bei einer Serverinstallation hatte, war, dass die Partition zu groß war für den Grub, der ab Werk mitgeliefert worden ist und ich einfach einen anderen Grub, also einen Grub 2 statt Grub 1 habe installieren müssen, damit er mit der großen Partition, mit dem großen RAID klarkam. So Sachen passieren. Ja, denkt gut, man im Zweifelsfall nicht vorher dran.
Gut, so Sachen habe ich schon gehört, dass irgendwie ein Extended File System einfach das Gefühl gehabt, ja, es können jetzt nicht so grosse Partitionen, es sind irgendwie 21 Terabyte gewesen.
Ja, das kann ich nicht,
aber das ist nicht unbedingt das Problem von der Hardware, sondern nee. Ja, man nimmt dann halt irgendwie ein anderes Filesystem. Aber Filesystem, das Fass machen wir jetzt nicht auf, ich glaube, es gibt eine eigene Sendung.
Ja.
Haben wir sonst noch etwas im Bereich Server, jetzt also grosse Server, genau. So Sachen, wo man ins Rack tut.
Das nächste Stelle wäre eigentlich schon wieder die kleinen Server, so Nassböxli, Wandwarzen.
Ja, machen wir zuerst noch ein Stück Musik.
Okay.
Wie heißt es denn? Alpha C Foreign Girl heißt das Stück. Ja, da kommt es ja schon. Das ist ein Stück Foreign Girl gewesen. Ihr hört immer noch den Hackerfunk, Ausgabe 54. Und wir kaufen dort Hardware, respektive wir informieren uns, welche Hardware das wir dann so brauchen. Wir haben gerade eben gehört, dass so die grossen Server, dass da der Markt ist eigentlich genug gross. Da läuft mehr oder weniger fast alles mit Linux. Und sonst, ja, wenn man sich ein bisschen informiert, kann man da nicht so viel falsch machen. Aber es gibt ganz einen Haufen kleine Geräte, so Consumer-Geräte, wo zum Teil ja, nicht ganz so pflegeleicht sind, um ein Linux drauf zu bekommen, wenn es nicht schon eins drauf hat.
Ja, im Großen und Ganzen kann man die restlichen Geräte unterteilen in zwei Gruppen. Nämlich in die eine Gruppe, das sind, sagen wir mal so, Nicht-PCs, die im Normalfall als fertiges Gerät kommen, wo man nicht irgendwie noch Steckkarten reinstecken kann oder RAM ausbauen, sondern die wirklich so System on a Chip, hups, das war das Mikro, die in einem Stück sind. Das können einerseits irgendwelche NAS-Büchsli sein, also so Festplatten mit Gehäuse also, drumherum.
Also
und Netz-
also NAS?
NAS. Das NAS ist ein Akronym, steht für Network Attached Storage, glaube ich.
Storage, ja.
Und sieht meistens so aus, dass man irgendwie einen kleinen Kasten hat. Irgendwie vorne oder oben stopft man 1 bis 4 Festplatten rein. Oder 5 oder wie viel, ein paar Festplatten. Und hinten steckt man Netzwerkkabel und Stromkabel ein. Und dann kann man in seinem Heimnetzwerk normalerweise irgendwie drauf zugreifen auf die, was hat das, hat so ein Ding heute, ein paar Terabyte meistens.
Ja, kommt da drauf an, was für Harddisk das mit rein tut. Kann man dann entweder ansprechen über NFS, also Network File System, das ist so mehr der
Unix-Approach,
ja, oder Samba, also SMB für Windows, respektive ja, der Mac kann irgendwie beides.
Ja, manche haben auch noch irgendwie ein Webinterface oder so, aber naja, und eine andere Variante davon, meistens noch eine Nummer billiger, sind, was ich vorhin schon angesprochen habe, Wandwarzen. Eigentlich Wandwarzen ist so der Begriff für so diese Steckernetzteile.
Ja, die schwarzen Dinger, wo halt so an der Wand hocken.
Wo unten irgendwo ein Eurostecker drin ist, steckt man eine Steckdose. Mittlerweile gibt es eine ganze Ladung Kleinstrechner, die in diesem Format kommen. Haben meistens auch irgendwo den Begriff Plug wie Stecker in ihrem Namen. Zum Beispiel ein Shiva-Plug. Oder manchmal hört man auch was von Pluggable Computers. Das sind meistens irgendwelche Geräte, die relativ wenig Strom verbrauchen und irgendwie einfach ein USB, also mehrere USB- und Firewire-Anschlüsse haben, wo man einfach dann eine USB-Platte dran stöpseln kann und deren Inhalt dann als Netzwerkspeicher anbieten kann.
Also ist auch als NAS, aber einfach in einem kleineren Rahmen.
Mehr die Eigenbauvariante sozusagen. Eben, die Hardware innen drin ist oft noch relativ ähnlich. Gleiche Hardware findet man auch, nämlich ARM-Prozessoren, manchmal auch MIPS.
Wobei, inwiefern muss man da jetzt selber ein Linux installieren? Die Dinge kommen ja meistens mit einem System vorinstalliert, wo dann der File-Server schon läuft, wo man noch das Passwort vom Administrator ändert, also vom Root,
ja.
Und allenfalls noch ein paar User-Accounts macht. Und mehr oder weniger ist das dann so, verhält sich eigentlich wie ein China-Plastik-Router,
ja.
Wo halt, na, man steckt nie und der funktioniert.
Router ist auch noch so ein Stichpunkt, die gehören auch in die Kategorie, dass du irgendwelche WLAN-Router hast, wo ein Linux drauflaufen kann.
Ja gut, also OpenWRT und so.
Genau. Ja. Und aber auch bei OpenWRT, auch das unterstützt nicht alle.
Leute noch jemand an.
Nein, es war eine SMS.
Handy use.
Jo. Nächste Musikpause.
Egal.
Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Anyway, also nochmal.
Wir sind bei Shiva Plugsy.
Eben, WLAN-Router gehören auch in die Kategorie. Lange nicht alles, wo ab Werken Linux drauf hat, läuft sauber mit einem Eigenbau-Linux, OpenWRT, FreeWRT oder diverse sonstigen Distributionen. Und das in die gleiche Kategorie gehören für mich auch Netbooks oder Tablet-Computer, die keinen Intel-kompatiblen Prozessor drin haben. Keinen x86 drin haben. Meistens ARM heutzutage, aber man sieht auch, vor allem was aus China kommt, MIPS Prozessoren, Netbooks mit MIPS drin und ganz also, selten auch mal
also noch kann man nicht sagen, aber die stromsparenden Prozessoren, da ist ja Intel immer noch mit ihrem Atom Oder,
ein bisschen hinterher.
Ja, sie sind immer noch am Kämpfen. Ja. Ich glaube, so all ein, zwei Jahre kommt damals wieder irgendwie ein Nattel. Prototypen-Geräte raus, wo irgendwie von Samsung oder von LG zusammengeschraubt worden ist und wo alle finden, oh geil, wann kann man es dann kaufen und nie.
Im Großen und Ganzen, all diese Geräte haben eine Sache gemeinsam. Die Hardware ist an einem Stück, man kann eigentlich an der Hardware nicht irgendwie groß noch was ändern, noch irgendwie einen RAM-Riegel reinschieben. Meistens sind die Dinger ja zum Teil so klein, dass kein RAM-Riegel noch irgendwo mehr Platz hätte. Die Prozessoren sind aufgelötet, die kann man auch nicht austauschen, kein Sockel oder so.
Das heißt aber bei normal großen Laptops.
Auch,
also
ja.
Jetzt normal groß meine ich jetzt so 14 Zoll und größer.
Ja.
Da ist alles SMD.
Ja.
Schwer
montierbare Dinger.
Ah, heißt das so? Wie heißt es wirklich?
Surface Mounted Devices. Also auf die Oberfläche montierte Geräte.
Direkt drauf, nicht irgendwie mit einem Sockel.
Genau. Jedenfalls das Problem dort ist einfach, dass man sich dort nicht die einzelnen Komponenten irgendwie rauspicken kann, sondern das ist einfach alles in einem Klatsch. Und entsprechend muss man auch bei diesen Geräten im Normalfall schauen, nach der Gerätebezeichnung, ob die Distribution, die man im Auge hat, das Gerät unterstützt oder vielleicht über den Gerätenamen plus Linux und Suchmaschine rausfindet, welche Linux-Distributionen so ein Gerät unterstützen. Das gibt es durchaus noch relativ häufig. Eben OpenWRT wäre eine Distribution, die sich speziell auf irgendwelche WLAN-Router oder sonstigen Router spezialisiert hat. Aber zum Beispiel auch auf deinem Ben Nanonote, was auch so ein ARM-Gerätchen ist.
Der Nanonote, ja. Nein, das ist
MIPS. MIPS.
Das ist MIPS basiert, ja.
Da läuft auch ein OpenWRT drauf. Auf meinem Asus-Router zu Hause, WLAN-Router, läuft ein FreeWRT drauf.
Aber wie für den Nanonote gibt es auch ein Debian? Sogar zwei Debians von zwei verschiedenen Leuten. Das eine ist ein Lenny, das andere ist ein Sid. Ich habe es versucht, auf der Micro-SD-Karte zu installieren und habe bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt. Mhm. Ich kann nicht genau sagen, an was es liegt, weil es hat auf dem Nanonote, der hat das Mauskino als Display, hat im Wesentlichen das OpenWRT-Logo angezeigt und die untersten Ziele, dort sind Sachen durchgescrollt, so halb. Ich muss mal schauen, also es soll irgendwie möglich sein, serielles Terminal anzuhängen über USB, aber es ist dann schon ziemlich spät gewesen, dann haben sie es aufgegeben. Aber ja, es ist MIPS basiert, der Nanonote.
Aber eben, also zumindest Ubuntu hat zum Beispiel auch, bietet Ubuntu auch für ARM an, für ARM-Architekturen. Und zum Beispiel von Toshiba, das AC100 Netbook ist, glaube ich, schon wieder im Ausverkauf oder schon ausverkauft, leider. Das unterstützt Ubuntu mit dem aktuellen Release offiziell. Und damit hat man ein Gerät, das 600 Gramm leicht ist, 6 bis 7 Stunden Akkulaufzeit hat. Und es läuft ein relativ normales, wie man es kennt, Ubuntu einfach drauf. Also ab Werk kam es mit Android, was meiner
nicht
Meinung
nach... Nicht Migo?
Nee, das ARM-Netbook, das ich habe, das kam mit einem Android. Aha. War komplett unbrauchbar in meinen Augen, weil Android ohne Touchscreen ist unbrauchbar. Aber gut, Meinungssache.
Ja.
Und,
mindestens dann, wenn es halt die ganze Programmli geht, die Apps.
Ja, aber du hast gerade ein richtiges Stichwort gebracht, nämlich Migo. Migo ist der Nachfolger von Moblin und Maemo, zwei Linux-Distributionen. Maemo war die Linux-Distribution von den Nokia-Tablets, was auch auf dem N900 drauf ist.
Genau.
Hatten wir auch schon eine Sendung drüber. Und Moblin ist das mobile Linux von Intel. Die haben sich zusammengetan und haben Migo draus gemacht. Mittlerweile heißt es irgendwie schon wieder anders, da kenne ich mich nicht so ganz aus.
Es soll jetzt irgendwie Samsung noch mit an Bord sein und irgendwie ihres Bad da reingeschmissen haben und das Ganze nennt sich jetzt irgendwie Tizen oder also schreibt sich Tizen, so wie Citizen, wie man es ausspricht, ja, das ist immer so eine Sache. Da gibt es aber noch kein Gerät mit dem.
Ja. Aber das Interessante dahinter ist, wenn es ein Gerät schon ab Werk, also vom Hersteller her, mit einem solchen Linux gibt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass Linux generell drauf läuft.
Ja, oder dass es früher oder später drauf läuft, weil es dann schon mal die richtige Zielgruppe anpeilt.
Nicht nur das, weil auch die Treiber alle da sind. In irgendeiner Weise müssen sie da sein.
Und, ja gut, aber da kannst du sagen, wenn wir jetzt mal so dilettantisch sind und sagen, ja, Android ist ja auch eigentlich eine Linux-Distribution, dort ist halt das Problem, dass Google irgendwie nichts zurückgibt.
Ja gut, aber irgendwann, Treiber. Gemäß Lizenzen müssen sie.
Ja, sie müssen eigentlich. Und ich glaube, ja.
Prinzipiell mit Rechnern, die mit einem Intel-kompatiblen Prozessor ausgestattet sind, ist das meiste wesentlich einfacher, weil die meisten Komponenten dort schon auch an anderen Stellen weiter verbreitet sind. Aber im Großen und Ganzen eben, wenn so ein Rechner, eben Android oder ein Migo drauf ist, von Asus gibt es momentan wieder, Asus EEPC ist auch so eine Geschichte, genau, haben wir ja selber beide, erste Generation EEPC ab Werk drauf, ja, ein Xandros Linux, das baute auf irgendeinem uralt Debian auf, also als es rauskam, war das Debian nicht nur veraltet, sondern schon, also egal, ja, es war schon alt, als es rauskam, aber... entsprechend lief auch ein normales Debian einigermaßen gut drauf. Und dann gab es eine Zeit lang, wo Asus EEPCs nur mit Windows ausgeliefert hat. Und jetzt sind sie aber wieder auf dem Trip.
Jetzt zur Vernunft gekommen.
Und haben Migo drauf. Also ich habe für 200 Stutz einen EEPC 10 Zoll Netbook mit Migo drauf gekauft. Und Debian lief out of the box ohne jegliche Probleme drauf. Also, und wenn so ein Linux schon mal drauf ist und man noch nachschauen will, was zum Beispiel drin ist im Laden oder so, wenn diese ganzen Android, Migo und Co., die geben einem nicht unbedingt direkt eine Shell, aber man kann zum Beispiel irgendwie im Webbrowser sagen, File, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Schrägstrich und dann irgendwie Proc, Schrägstrich, CPU-Info und dann kann man schon mal rauskriegen, in vielen Fällen, was für zum Beispiel ein Prozessor drin steckt, wenn es nicht auf dem Datenblatt steht.
Was für ein Prozessor, wie schnell, wie viele Kerne. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Speicherausrüstung mit einfach /proc/meminfo.
Ja.
Das sind ja im Wesentlichen einfach nur Textdateien, das funktioniert auch bei Android, eben weil es darunter doch noch so viel Linux ist, dass das drin ist.
Und
weil Systeminfo von Android, die sagt einem ja nicht so viel.
Ja, gut, und die andere Variante, wenn jetzt kein Linux drauflaufen sollte, ist mal freundlich im Laden fragen, ob man vielleicht mal von einer Live-CD booten kann, irgendwie ein Ubuntu oder ein Grummel reinschmeißen. Ja.
Wobei das natürlich, es gibt da mehrere Probleme. Zum einen, Netbooks haben meistens kein CD-Laufwerk.
Stimmt, ja.
Das andere ist, wenn man jetzt mit einem USB-Stick daherkommt, naja, die Händler haben natürlich zum Teil auch berechtigt Bedenken von wegen Malware. Das ist leider ein Problem. Ich meine, es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass jetzt der Händler vielleicht nicht will, dass jeder einfach sein Ding reinsteckt bei ihm, also beim Laptop.
Ja, gleiches Problem. Bilder egal.
Im Kopf.
Ja.
Ja.
Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, eben die Hardware von so einem Gerät rauszukriegen, gerade wenn es irgendwelche Netbooks sind, wo, sagen wir mal, doch eine gewisse Verbreitung haben. Einerseits gibt es Linux-User-Groups, wo die Wahrscheinlichkeit nicht so gering ist, dass vielleicht eins von den Mitgliedern auch schon mit so einem Gerät rumgespielt hat und weiß, was drin ist und wie gut es tut mit der einen oder anderen Distribution.
Ja, was allenfalls, was man muss beachten oder wo man muss Config-Files anpassen, dass man unter Umständen sogar schon jetzt welche Konfigurationsdateien überkommt, für wenn das gewisse Sachen jetzt konkret das grosse Problem bei Laptops ist ja immer zum Beispiel Hibernation, ja, so dass er gar geschlafen, wenn man den Deckel zumacht oder wenn man den Knopf drückt, dass das schon jemand gelöst hat.
Oder dass das Touchpad, das irgendwie, wenn man an der Seite hoch und runter geht, dann auch scrollt und so Scherze. Und ja. Das ist irgendwie bei jedem Touchpad gefühlt wieder woanders. Aber gut, ja.
Also ja, bei Laptops gibt es eine ganze Reihe von möglichen Stolpersteinen. Ich sage jetzt, dass die Grafikkarte irgendwie nicht so recht funktioniert.
3D-Beschleunigung vor allem an der Stelle, wenn man
es braucht. Ja, gut, das ist aber auch bei Desktops das Problem. Ja. Es kommt natürlich darauf an, jetzt zum Beispiel Nvidia-Grafikkarten, dort gibt es eigentlich einen recht guten Treiber von Nvidia selber. Leider ist der nicht Open Source, sondern der ist binär.
Ja,
und wenn einem das nicht so gefällt, naja, dann wird es schwierig.
Es gibt auch einen freien Treiber für die Nvidia-Grafikkarten, der hat aber zum Beispiel momentan noch, glaube ich, noch keine 3D-Beschleunigung.
Ja.
Und über die Stabilität, das hängt immer dann wieder sehr von der Grafikkarte ab. Also ich habe auch schon die Binärtreiber wegcrashen sehen. Aber gut, ja.
Habe ich jetzt noch nie gehabt, außer einmal, aber dort die Grafikkarte einen Schaden gehabt, sind jetzt wie ein Remli kaputt gewesen.
Ja, es war jetzt vor 3 Jahren oder so, wo ich die auf jedem Rechner mit Nvidia-Karte habe das X abschießen können durch eine bestimmte Webseite, wo irgendwie japanischer Comment-Spam, also Kommentar-Spam drauf war.
Okay.
Frag mich nicht irgendwas mit Rendering-Cache vom...
Hässlich.
Ja.
Dann was, also Grafikkarten ist das eine, der Sound ist das andere.
Ja.
Jetzt gerade mal von den Sachen, wo man eigentlich...
Erwartet,
dass sie ja, das funktioniert. Ja, man will ja vielleicht mal einen Podcast, wie zum Beispiel Hackerfunk, können hören auf seinem Laptop oder auf seinem Desktop. Und das geht ohne Soundkarte nicht wirklich gut.
Auch so zum Teil so gibt es ja diese Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon. Da haben einige bloß noch eine Buchse für Mikrofon und Kopfhörer und dazu braucht es manchmal einen Softwareumschalter.
Mhm.
Andere Sache, wo ich gerade Umschalter sage, wo mir einfällt, viele Netbooks haben ja neuerdings irgendwie UMTS und GSM eingebaut, so ein kleines Telefönchen, Modem, und dort braucht es oft, bei den eingebauten weniger, aber bei den USB-Sticks für sowas, die funktionieren oft so, dass sie sich erstmal als CD-ROM-Laufwerk melden.
Ja, weil man noch an irgendwie Micro-SD-Karte nie tun und dann funktioniert.
Nee, die melden sich als CD-ROM-Laufwerk mit den Treibern drauf. Und
für Windows.
Für Windows. Und der Windows-Treiber merkt dann, oh, ja, die Treiber habe ich ja schon. Ich schalte das Gerät jetzt um auf, ich bin wirklich ein Modem. Mhm. Und dazu braucht es unter Linux auch die entsprechende Software, heißt USB-Mode-Switch. Ist in fast allen Linux-Distributionen mittlerweile dabei, aber vor so 1-2 Jahren war das zum Teil noch ein bisschen mühsam. Und es gibt dann auch eine riesen Datenbank von, weiß nicht, irgendwelchen Hardware-IDs, wo sie dann wissen, aha, bei der Hardware-ID muss ich dann das Knöpfchen intern geistig drücken, damit das Ding sich wirklich als Modem meldet.
Ja, also ist jetzt vor allem hinsichtlich LTE, wo ja irgendwann 2012 mal ein Testbetrieb soll losgehen in der Schweiz bei der Swisscom, könnte das dann aktuell werden? Noch aktueller eigentlich.
Was auch noch bei sehr modernen Laptops ein Problem sein könnte, wo aber noch nicht so hundertprozentig klar ist, wie das Problem wirklich in der Linux-Community gelöst wird, ist UEFI, Secure Boot, wo nur signierte Betriebssysteme gestartet werden können.
Ja, also der Bootloader.
Der Bootloader muss signiert sein, und der wird aber nur signiert, wenn er auch nur signierte Betriebssysteme lädt.
Ist
so eine Kette. Da würde ich momentan wirklich noch sehr vorsichtig sein und eher mal so die üblichen News-Sticker beachten, bevor man sich so mit so einem Rechner anlegt.
Ja, Obi, wenn man jetzt aus Versehen wirklich so ein Gerät oder generell, wenn man irgendwas gekauft hat, wo nicht so recht tut, aber speziell bei der Sauerei, ich nenne es jetzt mal so, bin jetzt mal ein bisschen politisch da, wo UEFI, wenn man so ein Gerät hat und es einfach nicht funktioniert, dass man kann Linux installieren und einem der Hardwarehersteller auch nicht den Key rausgibt, dass man selber kann sein Betriebssystem installieren. Man hat in der Schweiz das Recht, 14 Tage nach dem Kauf das Gerät zurückzubringen in den Laden und das Geld zurückzuverlangen. Und wer so etwas hat, akzeptiert das nicht, gibt das Ding zurück.
Ja.
Da würde ich jetzt gar nichts kennen und einfach sagen, hey, der Scheiß läuft nicht.
Aber trotzdem nochmal, eigentlich, wie gesagt, wir wollen informieren, wie man sich im Voraus informiert.
Richtig.
Und gerade an der Stelle gibt es auch noch eine ganze Ladung Datenbanken im Netz mit Hardware-Kompatibilitätslisten. für verschiedene Distributionen gibt es welche, aber meistens sind die Infos in der einen auch relativ gut noch für andere Distributionen geeignet.
Meistens betrifft es ja sowieso den Linux-Kernel und der ist auch überall gleich. Ich muss jetzt noch, für die, die jetzt irgendwie schon bald 50 Minuten zuhören und denken, warum redet ihr nur über Linux und ich würde doch lieber eins von den BSDs installieren. Dort gilt natürlich genau das Gleiche, wobei mit FreeBSD und NetBSD und die anderen ist die Situation zum Teil noch ein bisschen verschärft. Ja. Gerade jetzt im Bereich Laptops und so, da haben wir aber beide nicht wirklich viel Erfahrung, was das anbelangt. Auf Server-Hardware noch eher.
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja, aber zurück zu Linux.
Genau.
Auf Laptops.
Hardware-Datenbanken.
Hardware-Datenbanken,
da gibt's, genau. Also ich kenne jetzt vier davon. Die drei davon sind von jeweils einer Distribution irgendwie ausgehend, aber eben, da gibt es die Debian Hardware Compatibility List vom Kenji Muto in Japan gepflegt. Dort kann man zum Beispiel auch eine Ausgabe von LSPCI hinpasten und dann findet er raus, was das für Hardware ist und schaut, wie ob es bekannte Kompatibilitäten oder Inkompatibilitäten gibt. Von SUSE gibt es schon sehr lang die SUSE Hardware-Datenbank. Mittlerweile ist in Wiki irgendwo unter OpenSUSE.org, werden wir verlinken. Fedora hat Smolt ins Leben gerufen. Ich habe nicht rausgefunden, wofür das steht, ob das irgendein Akronym ist. Es wird groß geschrieben. Das ist irgendein Programm, das die Hardware analysiert und dann irgendwo die Infos dorthin schickt und man es dort auch nachlesen kann.
Aha.
Und dann gibt es noch, eher hardware-spezifisch, aber auch sehr wichtig, wer ThinkPads mag, das ThinkWiki. Wo fast jedes ThinkPad, das es gibt, in allen Varianten, die hergestellt wurden, ausgeführt wird, sehr spezifisch und wo vor allem auch immer wieder irgendwelche Installationsanleitungen zu finden sind für das eine oder andere ThinkPad, wie man die und die Distribution draufkriegt. Und
ja. Also generell kann man sagen, Community-Frage ist gerade in dem Bereich nicht verkehrt.
Was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, ist, dass es durchaus manche Distributionen gibt, die einen relativ guten Ruf haben, was die Hardware-Unterstützung betrifft. Allen voran eigentlich Mandriva, auch wenn man relativ wenig von denen hört in letzter Zeit. Mhm. Die haben gerade was auch so Video-Grafikkarten betrifft, Video-Hardware, einen relativ guten Ruf, WLAN-Karten. Genauso Ubuntu, okay. Die kümmern sich eigentlich auch recht drum, dass auf recht viel Hardware läuft. Die andere Seite sind dann eher die Distributionen, die mehr auf Stabilität und lange Testphasen setzen, Debian und CentOS. Dort kann man durchaus ab und an Mühe haben, wenn man sehr aktuelle Hardware hat. Also sagen wir mal, alles, was irgendwie neuer als ein Jahr ist, da wäre ich vorsichtig bei den beiden. Und ja, insofern, wenn man sich vorher nicht auf eine Distribution festgelegt hat, kann man das durchaus auch als Auswahlkriterium für die Distribution noch mitnehmen.
Hm.
Im Großen und Ganzen, wenn man sich dann entschieden hat für ein Gerät, dann gibt es noch eine Sache, wo man gucken sollte. Gibt es das Gerät nur mit Windows oder gibt es das vielleicht sogar ohne Betriebssystem oder mit einem freien Betriebssystem, FreeDOS? Manchmal wird auch Ubuntu ab Werk mitgeliefert. Auch wenn man ein anderes Linux drauf haben will, tut es das ja auch. Hauptsache, man muss nicht an Microsoft die Windows-Lizenz zahlen, die man nachher nicht braucht.
Ja, wie das mit dem Zurückgehen so funktioniert.
Haben wir jetzt im Voraus auch nicht rausgefunden. Es gibt einzelne Länder.
Das Problem ist seit Jahren ungelöst.
Also ich weiß, dass es irgendwo in Skandinavien gab es mal einen Gerichtsentscheid, dass man es nicht zurückkriegt. Obwohl jemand geklagt hatte, so nachdem er sei ja Hersteller von einem anderen Betriebssystem und er sehe nicht ein, dass er bei Hardwarekauf noch der Konkurrenz was zahlen soll. Das war, glaube ich, NetBSD-Entwickler, aber er hat dann irgendwie in dritter Instanz verloren. Ja, und wenn man das dann alles schön beachtet hat und sich sicher ist, dass sein Gerät tut, dann kaufen. Und ja, wenn es dann doch nicht tut oder irgendwelche Kleinigkeiten noch sind, wie einem Kollegen letztendlich passiert. Er wollte irgendwas, wo er dann nachher virtuelle Maschinen drauflaufen lassen kann mit KVM. Hat extra geschaut, ja, die CPU unterstützt das. Und dann hat der Hersteller das im BIOS abgeschaltet, dass auf dem Netbook die Virtualisierung nicht möglich ist. Ich weiß nicht, ob das irgendein...
Ja, du kannst ja, das geht aber auch bei größeren Maschinen. Aber das kannst du ja... Das haben wir nicht können einstellen.
Nein, eben nicht.
Ach.
Ja.
Ah, immer ist was.
Genau. Das ist dann natürlich auch wieder ein klein bisschen Frust.
Sehr ärgerlich, ja.
Der Kollege ist gerade mit Asus am Verhandeln, ob er nicht ein BIOS kriegt, wo das tut. Aber gut, ja.
Ja, damit wären wir auch schon ziemlich am Ende, mindestens von der Sendezeit.
Genau. Nächster Hackerfunk.
Ja, also nur noch schnell, falls ihr euch jetzt fragt, ja, und was ist denn mit Drucker und Scanner und Fotoapparat und so?
Eigene Sendung?
Das gäbe eine eigene Sendung. unsere Kollegen vom Radio Stadtfilter, vom Magazin Digital, machen einmal im Monat die Kummerbox, wo es hauptsächlich um so Sachen geht, dass irgendwie der Drucker nicht funktioniert. Mit Windows, mit Linux, also da gehen sich die verschiedenen Betriebssysteme nicht so viel. Ja, das wäre vielleicht auch mal ein Anlaufpunkt. Ja, aber nächste Hackerfunk ist im März.
Am 3. März.
3. März. Dann, wenn nichts mehr ändert, wird es ums Thema Bitcoin gehen. Geld im Internet.
Wie man dafür sorgen kann, dass seine Rechnerfarm mit einer Cannabis-Farm verwechselt werden kann.
Ach. Ja, wenn man vor allem jetzt, was wirklich scheiße kalt ist, sie ist
Heizen und gleichzeitig noch Geld machen.
Heizen und noch Geld. Ja gut, ob sich das lohnt. Ist denn. Aber das hören wir im nächsten Hackerfunk. Bis dahin sagen wir danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit ein bisschen Musik. Ich habe da parat gelegt The Mordi mit dem Stück Resolution. Jo.
Tschüss.
In dem Fall bis nächstes Mal. Ciao zusammen.